In Lukas 24, Abvers 50 lesen wir über Jesus und seine Jünger. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Heute ist Himmelfahrt. Wir feiern den Tag, an dem Jesus sich zum letzten Mal seinen Jüngern körperlich auf dieser Erde gezeigt hat und sich dann in die unsichtbare Welt verabschiedet hat. Dorthin, wo er seitdem unsichtbar alle Macht im Himmel und auf Erden in den Händen hält. Die folgende Himmelfahrtspredigt über Römer 8, Vers 28 bis 39, ist all denen gewidmet, die schon länger einen Himmelfahrtsgottesdienst bei uns vermisst haben. All denen, die eine Predigt hören möchten über den am meisten mutmachenden Text der Bibel. An die, die genügend Zeit für eine etwas längere Predigt haben und natürlich für alle anderen auch. Fühlt euch einfach herzlich willkommen. Paulus schreibt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er auserwählt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht in Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir, siegen wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was wollen wir hierzu sagen? Die Gewalt dieser wunderbaren Worte lässt uns den Mund offen stehen. Was für eine gewaltige, unumstößliche Zusage. Unsere Zukunft ist für alle Zeiten gesichert. Alles muss am Ende gut werden. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Wenn auch diese Welt wie das Meer wütet und aufbraust und von ihrem Toben die Berge einstürzen, wie es in Psalm 46 heißt, unsere Rettung steht felsenfest. Eine feste Burg ist unser Gott. Bei Gott sind wir sicher, in Jesus sind wir unverwundbar. Was auch passiert, wir werden ewig bei Gott zu Hause sein. Was wollen wir dazu sagen? Uns fehlen die Worte. Wir staunen und beten an. Heiliger Gott im Himmel, unfassbar ist deine Liebe zu uns, mit der du uns solche wunderbaren Zusagen gibst. So eine feste Gewissheit, dass du am Ende alles zum Guten führen wirst und nichts und niemand uns von dir trennen wird. O du unergründeter Brunnen, wie will doch mein schwacher Geist, ob er sich auch hoch befleißt, deine Tief ergründen können. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. So hat Paul Gerhardt das ausgedrückt. Wie können wir heute im Gedenken an die Himmelfahrt Christi angemessen über diese Worte reden? Wie können wir in rechter Weise über diese Worte nachdenken? Wie können wir diese herrliche Zusage zu fassen kriegen? Staunen und anbeten möchte ich diesen ersten Teil der Predigt überschreiben, mit dem wir uns gerade voller Ehrfurcht dem Predigttext genähert haben. Diese Worte hängen ja nicht im luftleeren Raum. Sie stehen als Höhepunkt am Ende eines dramatischen Gedankengangs, den Paulus durch 8 lange Kapitel im Römerbrief darstellt. Es verbietet sich von selbst, dass man sich hier nur ein paar billige Vertröstungen rauspickt, wie Rosinen aus einem Kuchen. Es handelt sich bei unserem Text um das unüberbietbare Ziel eines Weges, der anfängt beim heiligen Zorn Gottes über die Menschen, die ihn voller Trotz nicht gerecht werden wollen, eines Weges, der dennoch zum Zielpunkt kommt, in der untreffbaren Liebe zu den Menschen, die er für sich rettet. Es gibt in der Tat zwei Möglichkeiten, unangemessen auf diese wunderbaren Worte zu reagieren. Zum einen mit Zweifel, zum anderen, indem man die Zusagen Gottes für selbstverständlich hält. Im zweiten Teil dieser Predigt also möchte ich jetzt die Argumente darstellen, die wir im Text gegen den Zweifel finden. Da ist zuerst einmal die Frage, die skeptische Frage, stimmt das wirklich, dass alles letztlich zu einem guten Abschluss kommt in meinem Leben? Was ist denn das Gute, das Beste? Wenn jemand hoffen würde, dass er als Christ mit wenig Leiden durchs Leben kommt, dass sich die meisten seiner Wünsche erfüllen, dass alle ihn in ehrendem Angedenken bewahren, dann wären da wirklich Zweifel angebracht, ob alles gut wird. Das Leben mit Jesus ist schön und ich möchte mit keinem Nichtchristen tauschen, aber dass alle meine Gebete zu meiner Zufriedenheit erfüllt werden, dass Gott alle meine Probleme löst, das hat er in der Tat nicht versprochen. Das Gute, das Beste, das ist das Ziel, das wir erreichen sollen. Die ewige Herrlichkeit in Gottes neuer Welt, in der es keinen Tod, kein Leid, kein Geschrei und keinen Schmerz geben wird. Und erst von diesem Ziel her wird es wahr, alles, was uns auf dem Weg zum Ziel auch zustößt, alles muss mitwirken, dass wir das Ziel erreichen. Eine zweite Frage des Zweifels lautet, gilt diese Zusage auch mir? Wem gilt die Zusage, alles dient zum Guten? Und die Antwort lautet, denen, die Gott lieben. Das sind eben die, die nach seinem Plan berufen sind. Bin ich berufen? Und wenn nicht, was passiert dann? Kann ich Gott genügend lieben? Und wenn ich das nicht kann, was passiert dann? Eins ist klar, unsere Liebe zu Gott kann niemals die Vorbedingung sein zur ewigen Herrlichkeit. Denn unsere Liebe bleibt immer unvollkommen, solange wir auf dieser Erde leben. Sondern Folgendes ist gemeint, die Gott lieben, das sind die Menschen, die zunächst einmal die Liebe Gottes an sich ranlassen und ihm dann ihr Vertrauen schenken, also ihm glauben. Und dieses Vertrauen, dieser Glaube zu Gott, bringt dann Früchte hervor, nämlich Liebe zu Gott und zu den Menschen. Die Liebe, diese Liebe ist zwar bruchstückhaft und unvollkommen, aber sie entspricht dem Glauben und Vertrauen in Gottes Zusage, dass alle Dinge uns zum Guten dienen. Und Gott ist vollkommen, er ist vollkommen zuverlässig. Er hält sein Versprechen. Also gilt unser Text jedem, der Gott vertraut. Die zweite skeptische Frage: Bin ich auch nach Gottes Plan berufen? So können wir zweifelnd fragen. Und an dieser Stelle müssen wir den großen Schweizer Reformator Jean Calvin widersprechen. Ich bin gar nicht so traurig, dass der hier im Norden kaum bekannt ist, aber er hatte gelehrt, dass nur ein Teil der Menschen zur Rettung bestimmt sei, der Rest aber für die ewige Verdammnis vorherbestimmt. Dafür hat er eine Reihe von Bibelstellen gefunden. Aber insgesamt, im Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift, kann man diese schauerliche Vorherbestimmung nicht begründen. Sie entspricht menschlicher Logik. Jean Calvin war kein Theologe, sondern Jurist. Das erklärt vieles. Menschliche Logik steht dahinter, aber nicht göttliche Weisheit. Paulus lehrt, die Gott berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Aus Kapitel 5 im Römerbrief wissen wir, durch Jesus Christus, durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus, ist für alle die Rechtfertigung, der Freispruch gekommen, der zum ewigen Leben führt. Durch Jesus können alle Menschen vor Gott recht werden und das ewige Leben bekommen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Es gibt also keinen Menschen, der von vornherein von der herrlichen Zukunft mit Gott ausgeschlossen wäre. Und nun führt Paulus mit einer logischen Kette von Schlussfolgerungen den Beweis, dass Gottes Zusage zuverlässig ist. Alles dient mir zum Guten, alles dient dazu, die ewige Herrlichkeit zu erreichen. Wer sein Leben mit Jesus führt, darf sicher sein, ich bin nicht nur zufällig ins Christsein reingerutscht, ich bin schon vor der Erschaffung der Welt von Gott ausgesucht worden, ewig mit ihm zu leben. Mein Leben ist nicht ziellos, es hat eine Bestimmung. Wer ausgesucht wurde, hat auch die Bestimmung bekommen, Gottes Ebenbild zu sein. Zum Stichwort Ebenbild. Gott hat uns ja als seine Ebenbilder geschaffen, aber der Einbruch der Sünde in Gottes gute Schöpfung hat bekanntlich dieses Ebenbild entstellt, verzerrt, manchmal bis zur Unendlichkeit. Darum wurde Gott Mensch. In Jesus Christus, seinem Sohn, sieht der Vater den einzig wirklich vollkommen fehlerlosen Menschen über diese Welt gehen. Und diesem einen vollkommenen Menschen sollen wir gleichgestaltet, sollen wir nachgebildet werden. Und wenn das geschieht, dann ist Jesus eben nicht mehr der einzige Mensch, der das wahre Ebenbild Gottes ist. Jetzt hat er Brüder und Schwestern, die zusammen mit ihm Gottes Kinder sind. Ohne Zweifel. Jesus ist der erste und vollkommene Sohn des Vaters, aber wenn wir durch den Glauben in ihm leben, dann sieht der Vater auch uns als seine Kinder an. Jesus schämt sich nicht, uns Schwestern und Brüder zu nennen. Uns gilt Gottes ganze Vaterliebe. Diese wunderbare Umgestaltung zum Bild Gottes geschieht nicht automatisch, sondern wir werden dazu berufen. Gott ruft uns und wir dürfen und können und sollen diesem Ruf folgen. Und wenn wir berufen sind, dann werden wir umgestaltet. Dann werden wir erneuert, dann werden wir so verändert, dass wir Gott recht sind, dass Gott mit uns zufrieden ist. Wenn wir unsere alte, sündige Natur ablegen können, nicht ein für allemal, sondern in jeder Situation ganz speziell das Alte ablegen und das Neue anziehen und dem heiligen Gott gerecht werden, dann sind wir gerecht gemacht. Und dies geschieht eben nicht durch unsere eigene Anstrengung, nicht durch Einhalten von Geboten, sondern dadurch, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und wieder auferstanden ist, damit wir durch den Glauben in ihm leben. Dadurch sind wir Gott recht, dadurch werden wir dem heiligen Gott gerecht. Und wenn Jesus uns gerecht gemacht hat, dann haben wir auch die ewige Herrlichkeit bekommen. Ja, Sie haben richtig gehört, wir sind schon herrlich gemacht worden. Die Sache ist perfekt. Obwohl wir erst eine Anzahlung für die ewige Herrlichkeit bekommen haben durch den Heiligen Geist, ist der Vater und der Sohn jetzt schon unsichtbar bei uns und in uns. Das ist die Anzahlung. Aber das volle Ausmaß der ewigen Herrlichkeit, auf das wir eigentlich noch warten, das ist uns jetzt schon so gewiss, wie unser Vater gewiss alle seine Zusagen einhalten wird. Welch eine herrliche Zukunft, die wir schon in der Gegenwart haben, die schon in der Gegenwart so herrliche Auswirkungen hat. Was ist nun das Ergebnis dieser logischen Kette von Beweisen? Was sollen wir hierzu sagen? Das Ergebnis lautet: Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Oder umgekehrt: Gott ist für uns, niemand kann gegen uns sein. Ist das eine Selbstverständlichkeit? Manche denken ja, Gott kann ja nicht anders, als so zu handeln, sonst ist ja gar niemand mehr da, der an ihn glaubt. Muss Gott für uns sein? Bleibt ihm nichts anderes übrig? Im dritten Teil dieser dreiteiligen Predigt möchte ich zeigen, dass hier nichts, dass hier rein gar nichts selbstverständlich ist. Alles ist hier ein großes, unerwartetes, unverdientes Wunder. Paulus lässt das anklingen in der Art und Weise, wie er diese Sätze formuliert. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Das heißt, wenn Gott nicht für uns wäre, dann wäre alles und jedes gegen uns. Nun aber ist Gott für uns. Das beweist die Tatsache, dass er seinen Sohn, seinen einzigen, über alles geliebten Sohn, für uns geopfert hat, um uns freizukaufen von Sünde, Tod und Teufel. Und dieser unermesslich hohe Preis zeigt uns, wie wenig selbstverständlich es für Gott war, uns für sich zu gewinnen. Nun aber hat Gott den höchsten Preis bezahlt, den man sich vorstellen kann. Nun gibt es nichts mehr, was er uns vorenthalten könnte. Wenn Gott sich selbst schenkt, wie könnte er dann noch geizig sein? Wenn er alles bezahlt hat, um uns gerecht zu machen, wie sollte er dann knausern und sparen, wenn es um die ewige Herrlichkeit geht und auch um das, was wir sonst noch im Leben auf dieser alten Erde brauchen? Was wir brauchen für den Körper, für die Seele, für den Geist, Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, Freunde und Verwandte, Bildung und Kultur, alles gibt uns unser guter Gott. Wer wird die Auserwählten Gottes anklagen? Antwort: Gott. Spricht sie gerecht? Paulus lässt uns dafür einige Sekunden erschrecken, wenn er so formuliert: Gott, Pause, macht uns gerecht. Für einen Augenblick erinnert er uns nochmal daran, Gott hätte jeden Grund, uns anzuklagen. Wir sind Sünder und wir sündigen bis ans Ende unserer Tage auf dieser Erde. Täglich versagen wir, täglich bleiben wir anderen Menschen in Liebe schuldig, täglich brauchen wir Vergebung. Viele Menschen auch könnten uns anklagen. Auch der Satan würde nichts lieber tun, als uns zu verklagen, vor unserem eigenen Gewissen und vor Gott. Nun aber führt Paulus den Satz weiter. Gott ist da. Gott ist der, der uns gerecht spricht, der uns gerecht macht. Er vergibt unsere Schuld, er schafft sie weg. Er macht uns wieder schuldlos. Vers 34. Wer will verurteilen? Antwort: Christus Jesus. Der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Auch in diesem Vers lässt uns die kleine Pause hinter dem Namen Jesus erschrecken. Wer will uns verurteilen? Jesus ist in der Tat der Richter, der am jüngsten Tag die ganze Welt richten wird, ohne Ansehen der Person. Auch wir Christen müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, sagt Paulus. Wenn Jesus zur Rechten Gottes sitzt, so bedeutet das, Gott hat ihm alle Vollmacht gegeben, die ganze Welt zu richten und da, wo es gerecht ist, eben auch zu verurteilen. Was für ein Glück für uns, dass dieser Richter genau derselbe Mann ist, der für unsere Sünden gestorben und für unsere Rechtfertigung wieder lebendig geworden ist. Der zukünftige Richter hat bereits unsere Schuld bezahlt. Wenn wir jetzt in diesem Leben unser Vertrauen ganz auf diesen Mann setzen, dann gibt es im jüngsten Gericht keine Verurteilung für uns mehr. Seine unbegrenzte Machtposition zur rechten Hand Gottes benutzt er dann nicht, um uns zu verurteilen, sondern um sich bei seinem Vater einzusetzen für uns, für unsere Begnadigung, für unsere liebevolle Annahme. Liebe Brüder und Schwestern, das schwerste Stück ist geschafft. Gott ist nicht gegen uns. Jesus tritt für uns ein, er liebt uns. Er liebt uns so, dass er sein Leben für uns geopfert hat, damit wir im Glauben bei Jesus bleiben. Wenn wir so in seiner Liebe bleiben, dann ist Gott für uns und niemand ist gegen uns. Wer immer uns trotzdem schaden will, der müsste versuchen, uns zu trennen von der Liebe Christi. Der müsste uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Wo lauert hier die Gefahr? Das sind auf der einen Seite Fleisch und Blut, auf der anderen Seite übernatürliche Mächte und Gewalten. Also zum einen das, was von Menschen und aus der sichtbaren Welt unser Leben mit Gott bedroht. Sie können das nochmal in Vers 35 nachlesen. Aber durch Gott, der uns ein für alle Mal lieb gewonnen hat, können wir diese Gegner ganz klar besiegen. Diese Gefahren sind schrecklich. Viele von uns haben das eine oder andere in ihrem Leben schon durchmachen müssen und wir hören auch aktuell immer wieder von den verfolgten Christen in der ganzen Welt. Nicht unsere Überlegenheit und Kraft ist es, sondern Gott selbst bringt hier den überlegenen Sieg. Noch schrecklicher als Fleisch und Blut sind aber die Mächtigen und Gewalten, Mächtige und Gewalten, wenn sie versuchen, uns von Gottes Liebe zu trennen. Aber auch diese Kreaturen der übernatürlichen Welt haben keine Chance gegen Gottes Macht. Das können Sie in Vers 38 nachlesen. Ich bin gewiss, wir wissen, dass alles zum Guten dient. Das nennen wir Gewissheit. Gewissheit, dass die ewige Herrlichkeit für uns feststeht. Keine Sicherheit ist das, die wir unabhängig von Jesus in unser eigenen Leben, in uns selber hätten, sondern eine Gewissheit, die wir im Vertrauen auf Jesus geschenkt bekommen. Sich der ewigen Errettung gewiss sein, sich der ewigen Herrlichkeit gewiss sein, das ist Heilsgewissheit. Jesus ist es, der uns das garantiert. Er hat auch die Machtposition, um das zu gewährleisten. Direkt zu Rechten des allmächtigen Vaters. Das Fest der Himmelfahrt Jesu erinnert uns jedes Jahr daran, dass unser Heiland jetzt dort ist, wo alle Fäden der Macht unsichtbar zusammenlaufen. Darum dürfen wir gewiss sein, dass am Ende alles gut wird. Für uns, die wir Gott lieben und von seiner Liebe leben, die in Christus Jesus für uns ist, die für uns in Jesus Wirklichkeit geworden ist. Ich schließe mit zwei Versen von Paul Gerhardt. Unter der Nummer 359 in unserem Gemeinschaftsliederbuch, da finden wir das Lied »Ist Gott für mich?« »Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott?« Und das Lied schließt mit der Strophe: »Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Halleluja. Amen.«